eben fällt ein Zusammenhang her vom Begriff des Gesellschaftscharakters zu den Begriffen Zeitgeist und Weltanschauung. Und zunächst haben Sie es idealistisch genannt, nachher haben Sie es vielleicht zu abstrakt genannt. Das führt mich zu der Rückfrage, glauben Sie nicht, dass es so etwas gibt wie einen Zeitgeist? Wir sprechen jetzt schon seit geraumer Zeit zum Beispiel vom neoliberalen Zeitgeist, der mindestens bis zur Finanzkrise über zwei Jahrzehnte sozusagen die Köpfe der politischen Entscheider dominiert habe und so weiter. Also das sind doch alles starke Indizien, dass es so etwas wie einen Zeitgeist auch gibt, dass das eine wirkliche Macht ist.
Ich ringe mit dieser Frage, also ich möchte keine leichtfertige Antwort geben. Ich würde jetzt erstmal sagen, ja, es gibt einen Zeitgeist, aber die Gefahr in diesem Begriff ist, dass man zu große Einheiten bildet. Also vielleicht erinnern Sie sich, was ich zu Heil gesagt habe oder die Frage, die ich gestellt habe. Ja, kann man den Zeitgeist der Zeit zwischen 1870 und 1914, kann man den beschreiben als Fortschrittsoptimismus im Zuge der dritten industriellen Revolution. Da spricht vieles dafür, aber wahrscheinlich ist es eine Pauschalisierung, die nicht zulässig ist. Eine Pauschalisierung, die ganz andere Sachen außer Acht lässt. Und so würde ich es auch mit dem Neoliberalismus sagen. Der Neoliberalismus ist zunächst mal eine ökonomische Schule, die vieles beeinflusst, aber nicht alles. Ja, es gibt auch die Gegenströmungen. Das heißt, jede dominante Strömung erzeugt wiederum Gegenströmungen. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Und dann haben wir sofort
die dominante Strömung.
Naja, eben in bestimmten Fällen, in bestimmten Ländern, in bestimmten Milieus ist es dominant vielleicht. Ja, insofern kann man vom Zeitgeist sprechen. Beim Gesellschaftscharakter, da habe ich gesagt, das ist eine hohe Abstraktionsstufe. Ja, wo will ich die Grenzen ziehen? Ja, kann ich von unserem heutigen bundesrepublikanischen Gesellschaftscharakter sprechen? Ich glaube nicht. Ich glaube, da machen wir zu viel pauschal. Also es war immer das Vorurteil, wenn Sie sagen, ja, ist ja klar, die Franzosen, so hätte man es vielleicht im 19. Jahrhundert gesagt, die Franzosen sind so und so, die Italiener denken so und so. Das sind so Pauschalisierungen, die ganz...
Sie haben Angst vor Völkerpsychologie.
Ja, genau. Ja. Das ist in diese Sackgasse laufen wir heute hoffentlich nicht mehr. Das ist ausgereizt, aber das ist ja noch bis in die 70er Jahre war das gängig. Da gibt es wunderschöne Karikaturen über Brüssel und die EU, ja, wo dann gesagt hat, da kommen also diese verschiedenen Leute zusammen aus Italien, aus Frankreich, aus Dänemark. Jeder hat sozusagen seine Marotten. Und wie geht das zusammen? Also das ist angewandte Völkerpsychologie. Und das ist witzig, aber es ist nicht richtig.
Ist auch nicht fromm.
Nein, jetzt habe ich ja gesagt, also fromm greift hier ein reales Problem auf, was eine lange Tradition hat. Der Volksgeist, schon bei Hegel spielt er eine wichtige Rolle. Ja, eine ganz lange kulturtheoretische, philosophische, soziologische später und versucht das auf seiner Ebene, nämlich auf der Sozialpsychologie, zu konkretisieren und kommt in dasselbe Problem rein. Der autoritäre Charakter, ja, ist ein Riesenkoffer, in dem man 200 Jahre ganz Europa und auch noch ferne Länder ohne weiteres reinstecken kann. Da wird es uninteressant. Interessant wird es dann, genau, und das ist keine Kritik an Fromm, sondern dann, wenn er das dann konkretisiert und sagt, ja, der masochistische Charakter, der sadomasochistische, der anal aneignende und so weiter, da sind wir ganz konkret und das geht nur auf Milieus. Heute würde man, oder in manchen Schulen sagt man in der Psychologie die Milieus, also da gibt es zum Beispiel die sogenannten Sinusstudien, die nicht mehr nach Klassen, nach sozioökonomischen Klassen die Menschen unterscheiden, sondern nach Milieus. Und da haben sie ungefähr heute, also das ist eine Frage der Brauchbarkeit, so etwa 10, 12 Milieus, die sie unterscheiden können. Und das ist nicht nur die ökonomischen Ressourcen und die, Also Einkommen, Bildung sind so die klassischen Parameter. Und dann gibt es eben noch andere, zum Beispiel experimentell aufgeschlossen oder traditionalistisch. Und solche Sachen werden dann als Klassifikationen verwendet. Ist ganz brauchbar, würde ich mal sagen, für bestimmte Zwecke.
Da hätte ich noch eine Frage gesehen. Ja.
Nochmal was ganz anderes. Also mir ist dieser Punkt nicht ganz klar geworden, dieser Aufsatz zur gesellschaftlichen Bedingtheit der
psychoanalytischen Therapie.
Psychoanalytischen Therapie. Das ist mir nicht ganz klar geworden, worin da jetzt bitte? Bei Fromm jetzt der andere Ansatz liegt. Also das, ich hatte das dann quasi mit dem väterlichen und mütterlichen, haben Sie dann
geantwortet. Das würde man heute so klassifizieren, oder einer, der das so gemacht hat, ist Cremerius schon gewesen in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Der hat gesagt, also zunächst mal hat sich das dargestellt als ein Streit. Was ist denn die richtige Vorgehensweise in der Therapie? Sollen wir strikte Widerstandsdeutungen machen? Sollen wir das Ödipus-Problem ins Zentrum stellen? Ja, sollen wir, wie gehen wir vor? Und da war lange Zeit eben Freuds mahnender Zeigefinger stand ja da noch vor den Leuten, der gesagt hat, wir müssen darauf achten, dass die Menschen, dass die Patienten nicht zu früh ihr Unglück aufgeben. Das hatte also methodische Folgen, indem man zum Beispiel gesagt hat, ihr dürft keine neuen Beziehungen eingehen, solange ihr noch hier in der Therapie seid. Ihr dürft euch nicht verlieben oder nicht heiraten, weil das alles noch offen ist. Also Frustration ist notwendig. Und dieser Streit um die richtige Methode, der wurde mehr und mehr gelöst mit der Antwort, dass man gesagt hat, es gibt nicht die richtige Methode, sondern es gibt sehr unterschiedliche Methoden. Ja, und vor allen Dingen den Schwerpunkt oder die Hauptkategorien, die man dann mit väterlich oder vaterorientiert und mütterlich mutterorientiert verstehen kann. Und eben, wie gesagt, Grodek oder Ferenczi, das waren Vertreter der sogenannten mütterlichen, die man aber erst später dann so anerkannt hat, als mögliche Formen, die zwar anders sind, aber nicht deswegen falsch sein müssen. Fromm hat das auch. Der hat sich dem angeschlossen. Der hat das, ja. Genau. Also mit dem Satz, wir müssen die Glücksansprüche ernst nehmen und in den Vordergrund stellen. Und, ja.
Okay, danke.
War das noch eine Rückfrage? Wollen Sie sich hinsetzen? Dann können wir nämlich das umreißen.
Okay.
Ja, ich wollte ganz gerne noch einmal auf die Frage kommen, Gesellschaftscharakter, Zeitgeist und die Geschichten. Man kann, also Fromm hat das ja dann zunehmend das, was er mit Gesellschaftscharakter meint, immer differenziert und gesagt, es geht mir zum einen um die Gesellschaftscharakterorientierung und darunter versteht er sozusagen eine Grundstrebung, die im Denken, Fühlen und Handeln des Menschen erkennbar wird. Und da gibt es diese Grundstrebung, Herrschaft ausüben zu wollen oder unterwürfig zu sein, die er autoritär genannt hat. Oder da gibt es die Grundstrebung, beim anderen gut ankommen zu wollen, was er mit der Marketingorientierung gekennzeichnet hat. Diese Grundstrebungen, die artikulieren sich dann in bestimmten Teilstrebungen, was er Charakterzüge genannt hat. Das heißt, die Unterscheidung zwischen Charakterorientierung und Charakterzug ist eine ganz zentrale Unterscheidung. Und von dort her gibt es im Frommschen Sinne nicht so furchtbar viele Grundstrebungen, die man diagnostizieren konnte in den letzten 50 oder 100 Jahren. Mhm. Zu der Frage dann noch einmal, wie die Soziologie das heute sieht. Es war für mich eine der entscheidenden Fragen so um die Jahrtausendwende, ob diese neuen Entwicklungen, die mit der digitalen Revolution einhergehen und mit dem neoliberalen Denken, dem wirtschaftlichen und so weiter und dem politischen, ob das sozusagen eine Spielart der Marketingorientierung ist. Also Menschen wollen unbedingt erfolgreich sein, gut ankommen, wollen ein Echo haben und deswegen schauen Sie immer auf das, was auf dem Markt geht und verzichten auf die Entwicklung Ihrer eigenen Persönlichkeit, indem Sie sich das aneignen, womit Sie erfolgreich sein können und auf dem Markt eine Chance haben. Ob das auch die Grundstrebung ist, die man in bestimmten Kreisen, die vor allem der neuen Technologie nahestehen, ob man das auch so feststellen kann. Und hatte damals Kontakt mit dem Jörg Uelzhofer, eben jenem einen, es gibt ja zwei Hauptmacher mit der Milieutheorie, und der eine ist der Uelzhofer in Mannheim, vom Sigma-Institut und nicht vom Sinus-Institut, und der ist an mich herangetreten mit der Fragestellung, wie wäre es denn mal zu untersuchen, in welchen Milieus es zu einer neuen Grundstrebung kommt, die wir postmoderne Orientierung nennen. Also dessen Anliegen war es dann, durch die Milieus hindurch zu fragen, was ist da die entscheidende Grundstrebung in den Menschen oder welche dominiert immer mehr. Das hat dann schließlich auch zu einer empirischen Validierung geführt, dass es eine neue Grundstrebungen gibt, die in unterschiedlichen Milieus auch vorzufinden ist, in bestimmten natürlich überhaupt nicht, aber in verschiedenen Milieus, und die ich dann den ich-orientierten Menschen genannt habe oder den postmoderne Orientierung, die haben das die Sigma-Forscher haben das postmoderne Orientierung genannt. Was ich damit sagen will, ist einfach, die Grundidee bei Fromm ist dann herauszufinden, soziologisch gesprochen, was ist der Megatrend? Psychologisch gesprochen, was ist die Grundstrebung bei vielen Menschen oder bei immer mehr Menschen? Und natürlich sind wir dann aufs Gesamte gesehen immer eine Mischung aus verschiedenen Grundstrebungen, verschiedenen Mischungsverhältnissen. Aber interessant ist natürlich, welche solche Grundstrebung, zum Beispiel immer nur alles selbstbestimmt machen zu müssen, wie wir es heute auf Schritt und Tritt erleben, das ist eine neue, man kann die ich-orientiert, man kann die anders nennen, ist egal, aber es ist eine neue Grundstrebung, die alles selbstbestimmt neu und anders machen will und ja nicht Rücksicht nehmen will auf irgendwelche Vorgaben und Maßgaben anderer. Das ist eine neue Grundstrebung, die man prozentual, der Uelzhofer hat die immerhin in 20%, das war 2005, in 20% der Bevölkerung hat er die durch quantitative Methoden nachweisen können. So eine neue Grundstrebung im Gange ist. Das sind, denke ich, die eigentlich interessanten Fragen. Was sind diese Grundstrebungen? Wo ändert sich was? Und dann ändern sich die Beziehungsverhältnisse der Menschen, die Partnerverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse und.
Wobei das natürlich eine wunderbar paradoxe Grundstrebung ist, alles selbst machen zu wollen, und das in der Herde. Also ich hatte mal eine Packung wohlschmeckender Crackers entdeckt bei Rewe, und da stand auf der Packung: ein Muss für jeden Individualisten.
Die Selbstbestimmung führt auf der einen Seite dazu, dass die Menschen in ihrer Rücksichtslosigkeit, in ihrer rücksichtslosen Art selbstbestimmt zu sein, sich immer in der Gefahr befinden, zu atomisieren und zu entbinden von den anderen, und als Gegenbewegung kommt dann dieses massive Verbundensein. Also da gibt es schon Dinge, die man dann auch entsprechend sozialcharakterologisch fassen kann, indem man sagt, die Ich-Orientierung, dieses total Selbstbestimmte, ist auf der einen Seite, und auf der anderen Seite die passive Form sozusagen, wie beim autoritären Charakter, die masochistische Form, ist dann dieses unbedingt Verbundensein müssen. Aber also es macht durchaus Sinn, wenn man auf diese Grundstrebungen hinfragt.
Ich habe eine Frage zu der Biografie von Erich Fromm. Einen Aspekt, der mir noch ein bisschen rätselhaft ist. Also Erich Fromm sagt ja selber, dass er das Kind zweier neurotischer Eltern ist und zumindest der Vater überängstlich. Da ist mir ein bisschen rätselhaft, wie dieser Mensch so eine Stärke entwickeln konnte und Werk geschaffen hat, sich weltberühmt gemacht hat, wie er zum Beispiel als Schüler schon eine Ablehnung vom Krieg hat und das schon reflektiert hat, oder wie er sich, nachdem er so ein bisschen rausgemobbt wurde aus der Frankfurter Schule, wie er dann 2 Jahre später mit die Furcht vor der Freiheit so einen Befreiungsschlag gestartet hat, weiß man, kann man das verantworten, wo er diese Ich-Stärke hergenommen hat. Also bei vielen anderen würde man sagen, dass die im Leben es ganz schwer haben, überhaupt irgendwie auf sie aufmerksam zu machen mit diesem Elternhaus.
Ja, wenn die Augen von der Antwort auf mich gerichtet sind, ich kann es versuchen, darauf zu antworten. Ich verstehe die Frage jetzt eher individualpsychologisch, wie konnte das bei diesen Eltern sich trotzdem eine solche Ich-Stärke bilden? Und das denke ich, dass da entscheidend war die Beziehung zur Mutter bei ihm. Die Mutter, die ihn vergöttert hat, die ihn bewundert hat. Es gibt also Fotos, wo man das auch direkt zeigen kann. Die Mutter wollte, dass er ein großer Wissenschaftler und Politiker wird. Ein zweiter Paderewski. Paderewski war eben ein großer Komponist und Klavierspieler und ein Jahr lang auch Ministerpräsident des neuen Polen 1919. Ein solcher sollte Erich von Manteuffel. Das ist etwas, was ihm sicher eben Größenvorstellungen in ihm auch gebildet hat. Und wenn man dann ein bisschen anguckt, wie die Frauenschicksale, die Schicksale der Beziehungen zu Frauen bei Fromm gelaufen sind, dann kann man auch beobachten, wie mühsam es für Fromm war, von einer solchen bewundernden Mutterfigur Abschied zu nehmen und sozusagen seine eigene reale Seite zu finden. Also das ist ein interessantes psychologisches Problem, aber ich würde sagen, zunächst einmal dieses Selbstbewusste und auch dieses ein Stück Kreative hat sicher etwas mit dieser narzisstischen Überhöhung und Idealisierung durch die Mutter zu tun.
Ja, hier war eine Stimme. Sie sagen auch immer, falls Sie jemanden speziell ansprechen, wen Sie fragen.
Ja, es geht glaube ich auch mal in die gleiche Richtung von Ihrem vorherigen Redebeitrag. Zum einen ist mir glaube ich einfach das Verhältnis von oder das Verständnis von Charakter und Personality nicht so ganz klar. Also gerade wenn man da Adorno zu liest, dann ist es ja schon ein sehr negativ behafteter Begriff bei ihm, weil, so wie Sie es jetzt gerade dargestellt haben, der Charakter, ne, also als Grundstrebung auch etwas ist, was sich irgendwie, irgendwie zum, nach außen kommt und wie man dann, das genau, die Frage, die so ein bisschen dahinter steht, ist zum einen, wie geht man therapeutisch damit um und vielleicht die andere Frage, wo, also ich glaube, da sind unterschiedliche Konzepte, die dahinter stehen. Ne? Also bei Authoritarian Personality und dem autoritären Charakter. Weil zumindest so, wie ich den Text zur revidierten Psychoanalyse von Adorno gelesen habe, da kritisiert er ja Horney dafür, dass Freud an dem einen Punkt, also dass Freud dafür kritisiert wird, dass er sich ja quasi auf das rein medizinische, nur auf die Psyche zurückzieht und quasi seinen eng begrenzten Raum dann irgendwie auch da einzurichten vermag, während Adorno dann in die andere Richtung und dann eher zu Horney und wie Sie richtig gesagt haben, können wir da glaube ich den Fromm gleich noch mitnehmen, dann sagt man ja, dass er eigentlich denkt, immer alles gleich mit erklären zu können. So, ne? Und ich glaube, da ist quasi der Gesellschaftscharakter nicht ganz unwesentlich.
Ich kann nur, ja. Vielleicht nur eine Anmerkung, also zu sagen, Personality wäre negativ belegt bei Adorno, das kann man glaube ich nicht sagen, sondern das ist ja die Authoritarian Personality, also der Begriff der Persönlichkeit ist viel umfassender und auch wichtig in dem ganzen Ansatz. Also das wäre jetzt eine längere Ausführung, ich würde mal sagen, aber nur ganz stichwortartig, der Adornische Ansatz ist wiederum in Kontrast zu sehen zu den eher verhaltenstheoretischen Auffassungen, die die Situation, in der ein Mensch steht, in den Vordergrund gerückt haben. Also Sie kennen sicher alle die Milgram-Experimente. Da wird eben diese Aggressivität oder der Sadismus der Menschen zurückgeführt auf die Autorität, die äußere Autoritätssituation. Milgram konnte aber nicht erklären, warum die 30%, die sich dem verweigert haben, das getan haben. Und hier kann man mit Adorno sagen, genau das ist, war ihre Persönlichkeit, die das verhindert hat. Also sie haben genügend Potenzial in ihrer Persönlichkeit gehabt, die sich gegen das Autoritäre ausgesprochen hat. Also autoritäre Persönlichkeit ist in dem Sinn ein statistischer Begriff oder ein soziologischer Begriff, der eben ein bestimmtes, bestimmte Grundeinstellungen hier nur zusammenfasst.
Aber auch da, dazu noch zu ergänzen, ich denke, der Begriff des Charakters, wie er von der Psychoanalyse formuliert wird, der sogenannte psychodynamische Charakterbegriff, der annimmt, die wesentlichen Grundstrebungen sind für die meisten Menschen gar nicht bewusst, ja, und der immer unterscheidet zwischen bewussten Verhaltensweisen und unbewusster Triebkraft oder Grundstrebung, die da am Werk ist. Dieser Begriff, der hat nun wirklich ein ganz seltsames Schicksal erlitten, meiner Meinung nach, nämlich dass indem die Psychoanalyse nach Amerika emigriert ist und transportiert wurde, der Begriff des Character und Characterology dort überhaupt nicht üblich war und von dort her der Begriff der Personality an die Stelle von Character kam zunächst. Wir haben heute eine umgekehrte Entwicklung, dass auf einmal wieder von Charakter gesprochen wird und zwar am liebsten in ganz rechtsgerichteten Kreisen, die endlich wieder mal Leute mit Charakter wollen. Nicht? Also wo man weiß, wo man dran ist, und wo sozusagen der autoritäre Charakter wieder Urstand feiern kann, sodass wir vom Psychologischen her recht vorsichtig sein müssen, wenn wir jetzt gerade mit der Charakterologie hausieren gehen wollen, dass wir ins größte Missverständnis uns aussetzen, weil der Begriff des Charakters inzwischen in dieser rechtsgerichteten Weise missbraucht wird auch. Aber psychoanalytisch gesehen gab es in der deutschen Tradition schon immer diesen psychodynamischen Begriff der Charakterorientierung, den man genauso auch übersetzen kann in ein psychodynamisches Verständnis von Persönlichkeit oder Personality. Aber inzwischen hat natürlich in der Psychologie, die vor allem von einem behavioralen Mainstream ausgesetzt ist, wird natürlich Persönlichkeit eher als bestimmte Verhaltensweisen, eine Dynamik oder eine Ansammlung von bestimmten Verhaltensweisen verstanden und nicht von Charakterorientierung. Also es ist ein ganz kompliziert, ähnlich kompliziert wie der Begriff des Gesellschaftlichen und des Sozialen, der ganz starke Begriffsveränderungen und Verständnisse durchgemacht hat.
So, zunächst war Wolfgang. Ich glaube, der Markencharakter wird immer stärker, der narzisstische auch. Ich glaube, dass durch Internet und so weiter ist in globaler Entwicklung, dass es immer schlimmer wird. Meine Frage ist jetzt, gibt es dazu eine Alternative mit ein bisschen Biophilie im Gegensatz zum Marketing?
Also, du schaust nicht so intensiv an, aber dieses Anschauen, das passiert eigentlich schon seit etwa 35 Jahren, solange wir uns kennen, nämlich immer die Suche danach, wie kann man gegen diese übermächtigen gesellschaftlichen und gesellschaftscharakterologischen Trends, wie kann man dem etwas entgegensetzen? Und da kann man immer nur sagen, wir sind relativ ohnmächtig gegenüber diesen Megatrends, die da in der Gesellschaft stattfinden. Und es sind immer nur sozusagen individuelle oder gruppenmäßige Versuche, bei denen man in der Tat was Alternatives entwickeln kann, die aber kaum eine Chance haben, Mainstream zu werden dabei. Also wir bleiben bei der Frage und die Frage hat sich meiner Meinung nach ein bisschen verschlechtert oder die Antwort darauf hat sich verschlechtert, weil vor 40 Jahren, vielleicht auch vor 50 Jahren, hat es nun wirklich noch eine breite Bereitschaft zur eigenen Veränderung gegeben. Heute ruft zwar alles nach Change, es muss überall Veränderung geben, aber es ist immer die äußere oder die technische Veränderung gemeint. Und kaum noch die eigene Anstrengung, der eigene Versuch, sein Leben anders zu orientieren. Und von dort her gibt es nicht mehr diese großen Bewegungen, die es mal gab, ein alternatives Leben zu führen oder ein kommunartenhaftes Leben oder neue Formen des Zusammenlebens massenhaft auszuprobieren. Das ist alles ein bisschen obsolet geworden und von dort her ist die Aussicht noch ein bisschen schlechter geworden.
Kannst du ja in 5 Jahren wieder fragen. Ja, Helmut.
Ich habe noch eine Frage an Herrn Schmidt-Nahr. Wie sehen Sie die Stellung Fromms zur Frankfurter Schule heute? Ausgehend von der 68er Zeit, ich habe in dieser Zeit studiert, da kann man sagen, dominierend war eigentlich die in Frankfurt ansässigen Schulhäupter, die den Fromm sozusagen als Randfigur mitlaufen ließen oder gar nicht erwähnt haben. Und der Standardvorwurf lautete, das hielt sich doch ziemlich lange, der Fromm ist zu positiv. Das hat zum Beispiel Löwenthal geäußert. Mit Haben oder Sein kam eine weitere Generation, die nach 68er, wo der Fromm mehr Fuß gefasst hat, eben auch mit der Ökothematik, die dort aufgenommen wurde. Und da kann man schon sagen, er hat Boden gut gemacht in diesem Verhältnis zu den Frankfurtern, die ihn doch mehr oder minder zumindest die Phase, wo er nicht produktiv in den 30er Jahren mitgearbeitet hat, die anerkannt wurde zum Teil, wo er nicht in dieser Weise dazugehört hat. Würden Sie sagen, es gibt 2 Arten von kritischer Theorie? Oder würden Sie sagen, es war ein Fehler, dass man den Fromm damals so sehr hat links liegen lassen? Wie sehen Sie das heute, auch in der Soziologie und ähnlichen Sozialwissenschaften?
Also, das sind, glaube ich, eine ganze Menge von Fragen, die Sie jetzt genannt haben. Also zunächst mal die Frankfurter Schule. Wie lange besteht überhaupt eine Schule, ist die Frage. Ja, es ist eine Schule der Sozialforschung, das kann man jetzt gedanklich auffassen oder institutionell. Wenn Sie es institutionell auffassen, dann ist es ja gebunden an das Institut für Sozialforschung und da kann man sagen, dass schon lange die Psychologie, die Psychoanalyse eine ganz randständige Rolle spielt, nur noch oder überhaupt keine Rolle. Ja, die machen ganz andere Sachen und haben auch schon in den 60er, 70er Jahren ganz andere Sachen gemacht, also die Schwerpunkte liegen, ja, ich weiß nicht genau, kann jetzt nicht Ihnen die Antwort geben, also bei der Migrationsfrage, bei der Industriesoziologie, bei allen möglichen Dingen, also wo die Psychoanalyse keine tragende Rolle spielt. Anders ist es bei der, wenn Sie unter Frankfurter Schule die Geschichtsschreibung der kritischen Theorie meinen, dann denke ich, kann man heute von dieser Ausgrenzung nicht mehr sprechen. Da gab es schon eine ganze Reihe von Darstellungen, die das gerade gerückt haben oder sogar in den Vordergrund gestellt haben. Also gerade gerückt würde ich mal sagen, ist Rolf Wiegershaus ein gutes Beispiel, der eine umfassende Geschichte der Frankfurter Schule geschrieben hat, in der Fromm durchaus eine wichtige Darstellung erfährt. Systematisch hat sich Honneth zum Beispiel mal in einem wichtigen Aufsatz so geäußert, das ist jetzt wieder im Zusammenhang der kommunikationstheoretischen Weiterentwicklung unter Habermas zu verstehen, dass eben Fromm insofern interessant wurde für diese Gruppe oder für diese Schule oder Nachfolger, als er gerade kommunikative, so sieht es Honneth oder sah es Honneth, kommunikative Potenziale thematisiert hätte, die sich dem vielleicht etwas zu mechanistischen Auffassung der klassischen kritischen Theorie von Horkheimer und Adorno schon entzogen hätten. Das ist, muss ich sagen, aber es ist nicht meine Auffassung, ich referiere das jetzt nur. Ja. Aber da von Honneth wurde das schon ausdrücklich stark gemacht, neben Fromm, der die Eigengesetzlichkeit des Psychischen herausgestellt hat, wurde dann auch Kirchheimer gelobt und weiß nicht mehr noch, also die sich oft mehr auf das Politische bezogen haben. Also jedenfalls sind alles Versuche, dem eher orthodoxen Marx-Verständnis der alten kritischen Theoretiker zu widersprechen. Aber ich sehe das anders. Also das ist nicht meine Auffassung jetzt. Weder, sage ich nur.
Was ist denn Ihre Auffassung?
Naja, das, ich sehe das schon als ein sehr viel dialektischeres Verhältnis zu Marx. Also ich sehe diesen Widerspruch nicht, sehe auch den Eigenwert des Kommunikativen nicht so stark, wie er hier von Honneth hervorgehoben wird, aber bin eben, das habe ich ja schon genügend deutlich gemacht, hoffentlich bin eben doch sehr überzeugt davon, dass diese Rolle, die Fromm da eingenommen hat, zu würdigen ist und auch weiterzuführen ist. Also dass die in einer kritischen Gesellschaftstheorie unverzichtbar ist. Aber nicht aus den Gründen, die Honneth nennt, sondern eben aus anderen Gründen. Ja, ist das. Ja, okay.
Bin ich dran?
Ja.
Achso, okay. Ich habe jetzt eine ganz andere, ich weiß nicht, ob die Frage zu weit führt, also die interessiert mich persönlich einfach sehr, weil ich mich auch sehr für Ernst Bloch interessiere. Wie das, ob es ein Verhältnis gab, also wie war das Verhältnis zwischen Fromm und Bloch? Gab es dann ein Verhältnis und wenn ja, wie lässt sich das charakterisieren? Also das ist jetzt an alle gerichtet, ja. Also, ja.
Also ich kann jetzt nur ein bisschen historisch dazu sagen, es gab ganz frühe Begegnungen zwischen Fromm und Bloch im Elternhaus von Fromm. Da gibt es irgendeine, ich glaube in einem Brief Fromms an die Carola Bloch anlässlich des Todes von Ernst Bloch, schreibt er glaube ich davon, dass er sich schon erinnert an ganz frühe. Und es gab dann eigentlich nur noch einmal etwas mehr indirekte Kontakte zwischen Bloch und Fromm im Zusammenhang mit der jugoslawischen Philosophengruppe Praxis. Also die Leute da um Petrovic und Markovic und Stojanovic und Stojic und so. Da gab es diese Seminare auf Korčula, wo Bloch mal dabei war und wo auch Fromm, ob die gleichzeitig dort waren, das weiß ich nicht. Das könnte man aber noch einmal genauer recherchieren. Aber das war sozusagen eine Ebene, wo die wieder Kontakt miteinander hatten. Ansonsten gab es meiner Kenntnis, es gibt keinen Briefwechsel, es gibt keine großen, gut natürlich, Revolution der Hoffnung zitiert und hat Fromm natürlich den Bloch und so, aber es gibt sonst keine Dokumente, die deutlich machen, dass die beiden da einen Gedankenaustausch oder sich persönlich getroffen hätten oder sonst wie eine nähere Beziehung gehabt hätten.
Okay, aber vielleicht darf ich noch ergänzen, dass das Atheismus im Christentum für den Fromm eben ein ganz wichtiges Buch war. Er war zu der Zeit ja damit beschäftigt mit ihr werdet sein wie Gott und hat da eben das Gefühl gehabt, dass das ist kongenial sozusagen, was der Bloch da verpasst hat. Das ist eigentlich das, was er auch sagen wollte, denn es geht ja darum, die Religion humanistisch zu beerben bei beiden. Das war die Intention von Fromm, genau wie von Bloch. Deswegen schreibt er auch an die Carola Bloch, er hat den Bloch empfunden wie einen älteren Bruder.
Ah, ja,
steht,
Dankeschön,
steht da wörtlich drin in dem Brief. Ja.
Das hätte mich auch gewundert, weil ja thematisch ist ja schon sehr, also die ganze Auseinandersetzung mit der eben der Religion und dem humanistischen Erbe der Religion und so, also würde mich jetzt wundern, wenn es da keinerlei gegenseitige Kenntnisnahme oder Austausch gegeben hätte. Also anscheinend zumindest Kenntnisnahme der Werke halt auch zum Teil. Ja.
Doch vielleicht noch einen Satz zu Ihrem letzten Wort. Ich muss schon sagen, dass ich unterschiedlichste Reaktionen aus dem Kreis der sogenannten Frankfurter Schule oder der kritischen Theorie gekriegt habe, Friedeburg und andere, die schon sehr heftig ablehnend waren, bis hin, als wir zum 100. Geburtstag von Fromm in Frankfurt mit dem Jüdischen Museum von Frankfurt zusammen eine große Geburtstagsveranstaltung gemacht haben und das Institut für Sozialforschung eingeladen haben dazu, da mit beizutragen und dabei zu sein, dann ein sehr harscher Brief von Friedeburg kam, Wir machen eine eigene wissenschaftliche Tagung dazu und wollten zum Ausdruck schon, mit euch wollen wir nichts zu tun haben. Und da waren Sie für mich schon immer der Einzige, muss ich sagen, bei dem ich spüren konnte, da ist jemand, der eine andere Einstellung zu Fromm hat. Das hat sich auch durch unsere Kontakte im Zusammenhang mit dem mit der Edition der Horkheimer Gesamtausgabe und hier vor allem der Briefe, des Briefwechsels, und es ist in der Tat bis heute so, es ist der einzige Briefwechsel, der bisher in die Öffentlichkeit gekommen ist. Die Briefe, die zwischen Fromm und Horkheimer sind, sonst sind keine Korrespondenzen veröffentlicht von Fromm. Das hat einfach damit zu tun, dass sie eine andere Einstellung Wertschätzung haben spüren lassen. Ich fand, das ist auch heute wieder sehr deutlich geworden. Das wollte ich schon noch dazu sagen.
So, immer noch Energie für Fragen da. Keine mehr. Das war auch ein langer Tag jetzt.
Das waren auch wunderbare Abschlussworte. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Vortragenden, Johannes Heil, Gunzen Schmidt und Rainer Funk, und natürlich auch ganz besonders bei Ihnen. Es war wirklich ein wunderbarer Sonntag, und dass Sie den nicht auf den Neckarwiesen verbracht haben, sondern hier, also Respekt. Und ja, kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank. Applaus